Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu der Sendung Die verheimlichte Tierliebe Jesu. Bei diesem Thema stellen sich zwei Fragen. Die erste Frage ist: Liebte Jesus die Tiere? Kann man also von einer Tierliebe Jesu sprechen? Wer diese Frage bejaht, interessiert sich vielleicht, ob es dafür auch Hinweise gibt. Und wer an die Tierliebe Jesu glaubt, dem stellt sich als zweites die Frage: Wer hat die Tierliebe Jesu verheimlicht? Diesen Fragen werden wir heute auf den Grund gehen. Doch zuerst, wer sind wir? Wir sind keine Theologen. Wir glauben nicht, dass man Jesus studieren kann. Wir sind Menschen, die in den Tieren Geschöpfe Gottes sehen und sie auch so behandeln. Als Nachfolger des Jesus von Nazareth möchten wir die Wahrheit über sein Leben und seine Lehren ans Licht bringen. Heute insbesondere in Bezug auf seine Beziehung zu den Tieren, unseren Mitgeschöpfen. Bevor wir auf die Liebe Jesu zu den Tieren eingehen, möchten wir zu Beginn nur ganz kurz aufzeigen, welche verheerenden Folgen es hatte und bis heute hat, dass den Tieren in der Regel jegliches Lebens- und Persönlichkeitsrecht abgesprochen wird. Sie werden einfach danach bewertet, welchen Nutzen sie für uns Menschen haben.
Die meisten Tiere werden als Fleischlieferanten genutzt oder besser gesagt missbraucht und brutal abgeschlachtet. Können Sie sich vorstellen, dass auf der Erde doppelt so viele Schlachttiere wie Menschen leben? Ein Großteil dieser armen Kreaturen fristet ein grausames Dasein in der Massentierhaltung. Weltweit werden jedes Jahr über 50 Milliarden Landtiere für den menschlichen Verzehr getötet. Die Fische und Meeresbewohner kommen noch dazu.
In Tierversuchen werden Jahr für Jahr Millionen Tiere missbraucht und getötet.
Füchse, Katzen, Nerze und andere sogenannte Pelztiere werden gequält, damit man ihnen später im wahrsten Sinne des Wortes das Fell über die Ohren ziehen kann, weil Menschen Pelz tragen wollen.
Den Tieren in der freien Wildbahn geht es nicht besser. Sie werden gehetzt, gejagt und abgeknallt. Die Meere werden leer gefischt und der Mensch beansprucht allen Lebensraum für sich, wodurch der Lebensraum der Tiere immer weiter zurückgedrängt wird und viele Tierarten aussterben.
Andere Tierarten wieder hat sich der Mensch für sein Freizeitvergnügen dienstbar gemacht. Die einen werden im Zirkus oder Streichelzoo zur Schau gestellt, andere hält der Mensch als sogenannte Haustiere. Viele dieser Tiere werden nicht artgerecht gehalten. Sie werden zum Schoßhund oder zur Schmusekatze degradiert oder als faszinierendes Reptil im Terrarium, als Vogel im Käfig, als Fische im Aquarium gehalten. Bis zum nächsten Urlaub. Und dann werden sehr viele Tiere einfach ausgesetzt. Das und vieles mehr sind die grausamen Folgen der Verheimlichung der Tierliebe Jesu.
Wenn ich früher die Worte Tiere und Jesus hörte, dachte ich an ein Bild aus meiner Kindheit, das im Haus meiner Großeltern hing. Darauf war Jesus als der gute Hirte zu sehen, der inmitten einer Schafherde stand und ein Lämmchen auf den Armen trug. Ich liebte dieses Bild und für mich war als Kind völlig klar, dass Jesus ein Freund der Tiere war, der sie beschützte. Als Jugendliche kam mir dieses Bild wieder in den Sinn und ich dachte weiter. Wenn Jesus die Tiere liebte und sie beschützte, so wie er auf den Bildern ja auch immer dargestellt wird, dann hat er sie doch bestimmt nie getötet. Oder hat einer von Ihnen, liebe Mitmenschen, an den Fernsehgeräten schon einmal ein Bild gesehen, auf dem Jesus abgebildet ist, mit einem Messer in der Hand, um einem Lämmchen oder einem anderen Tier die Kehle durchzustechen? Wohl kaum. Ich dachte damals weiter nach. Jesus war für mich ein aufrechter und gerechter Mensch, der von seinen Mitmenschen nichts verlangen würde, was er selbst nicht bereit wäre zu tun. Also hätte Jesus niemals einen Menschen beauftragt, ein Tier zu schlachten, damit er es essen könne. Ich habe mir als Jugendliche damit selbst bewiesen, dass Jesus keine Tiere gegessen hat, dass er also Vegetarier war. Völlig logisch, oder? Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, dass ich daraufhin aufgehört hätte, Fleisch zu essen, denn ich war damals schon Vegetarier.
Seit ich mich für Tiere einsetze, habe ich sehr, sehr viele Menschen erlebt, die total erstaunt und auch erfreut sind, dass es Christen gibt, die sich für Tiere einsetzen. Die meisten Menschen wissen nichts von der Liebe Jesu zu allen Geschöpfen, denn in den herkömmlichen Bibeln der Kirche ist wenig über den Umgang Jesu mit den Tieren zu finden. Es gibt den Hinweis, dass Jesus 40 Tage lang in der Wüste bei den wilden Tieren lebte. Bekannt ist auch, dass Jesus die Tierhändler, die die Opfertiere verkauften, aus dem Tempel trieb. Er ließ die Tiere frei und sprach: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker, ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht.
Außerhalb der Bibel gibt es dagegen antike Quellen, in denen mehr über die Liebe Jesu zu den Tieren, die auch durch seine tierfreundliche Ernährung zum Ausdruck kam, zu finden ist. Viele Informationen dazu sind in dem Buch des Theologen und Religionswissenschaftlers Dr. Karl Anders Scriver, Die Lebensweise Jesu und der ersten Christen, zusammengestellt. Darin zitiert Scriver zum Beispiel die Jesu-Worte: Wehe euch, die ihr nicht hört, wie es, das geschlagene Tier, zum Schöpfer im Himmel klagt und um Erbarmen schreit. Dreimal wehe über den, über welchen es in seinem Schmerz schreit und klagt.
Und wer weiß heute schon, dass die ersten Nachfolger Jesu Vegetarier waren? Auch dafür liefert Scriver zahllose Nachweise. Einer alten Schrift zufolge erklärte Petrus, dass er von Brot und Oliven lebe, denen er teilweise Gemüse hinzufüge. Über Matthäus schreibt der Kirchenvater Clemens von Alexandrien, dass dieser von Pflanzenspeisen lebte und kein Fleisch berührte. Ebenso wie der Jünger Matthias, der nach dem Tod von Judas in den Kreis der 12 Jünger hineingewählt wurde. Auch die Apostel Andreas, Philippus und Thomas sowie die Evangelisten Markus und Lukas waren Vegetarier, wie sich aus dem Zeugnis der Schriftsteller des 2. Jahrhunderts ergibt. Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus und der erste Leiter der Urgemeinde in Jerusalem, war ebenfalls Vegetarier. Von ihm heißt es: Er genoss weder Wein noch Rauschtrank, auch aß er kein Fleisch. Soweit einige Beispiele aus antiken Schriften, die zeigen, dass viele der ersten Nachfolger des Nazareners Vegetarier oder sogar Veganer waren. Und diese tierfreundliche Lebensweise hatte ihren Ursprung in den Lehren des Jesus von Nazareth.
Uns liegt heute eine Schrift vor, die nicht in der Bibel zu finden ist, in der sehr viel über die Tierliebe Jesu und seine fleischfreie Ernährung zu lesen ist. Das Evangelium Jesu ist ein Urevangelium, das durch christliche Inspiration entstand und sich mit einigen erhalten gebliebenen Fragmenten aus der Zeit des Urchristentums deckt.
Aus diesem außerbiblischen Evangelium möchten wir Ihnen heute einige Stellen vorlesen. Zum Beispiel wird darin berichtet, wie Jesu die Tiere befreit. Einen Tag, nachdem Jesus seine Rede beendet hatte, geschah es, dass ein junger Mann ihm lebende Kaninchen und Tauben brachte, damit er sie mit seinen Jüngern verzehre. Und Jesus blickte den jungen Mann liebevoll an und sprach zu ihm: Du hast ein gutes Herz und Gott wird dich erleuchten. Aber weißt du nicht, dass Gott am Anfang dem Menschen die Früchte der Erde zur Nahrung gab und ihn dadurch nicht geringer machte als den Affen oder den Ochsen oder das Pferd oder das Schaf, und dass er nicht wollte, dass er seine Mitgeschöpfe tötet und ihr Fleisch und Blut verzehrt. Lasset daher die Geschöpfe frei, dass sie sich in Gott freuen und die Menschen nicht in Schuld bringen. Und der Jüngling setzte sie frei, und Jesus zerriss ihre Käfige und ihre Fesseln. Doch siehe, sie fürchteten, wieder eingefangen zu werden, und wollten nicht weg von ihm. Aber er sprach zu ihnen und hieß sie gehen, und sie gehorchten seinen Worten und enteilten voll Freude.
In einer anderen Begebenheit wird geschildert, wie Jesus einem Pferd hilft. Es geschah, dass der Herr aus der Stadt zog und mit seinen Jüngern über das Gebirge ging. Und da kamen sie an einen Berg mit sehr steilen Wegen. Dort begegneten sie einem Mann mit einem Lasttier. Das Pferd aber war zusammengebrochen, denn es war überlastet. Der Mann schlug es, bis das Blut floss. Und Jesus trat zu ihm hin und sprach: Du Sohn der Grausamkeit, warum schlägst du dein Tier? Siehst du denn nicht, dass es für seine Last viel zu schwach ist? Und weißt du nicht, dass es leidet? Der Mann aber erwiderte: Was hast du damit zu schaffen? Ich kann mein Tier schlagen, so viel es mir gefällt, denn es gehört mir. Und ich kaufte es für eine schöne Summe Geldes. Frage die, die bei dir sind. Sie sind aus meiner Nachbarschaft und wissen es. Und einige von den Jüngern antworteten und sagten: Ja, Herr, es ist so, wie er sagt. Wir waren dabei, als er das Pferd kaufte. Und der Herr erwiderte: Sehet ihr denn nicht, wie es blutet? Und höret ihr nicht, wie es stöhnt und jammert? Sie aber antworteten und sagten: Nein, Herr, wir hören nicht, dass es stöhnt und jammert. Und der Herr wurde traurig und sprach: Wehe euch! Der Stumpfheit eures Herzens wegen hört ihr nicht, wie es klagt und schreit zu seinem himmlischen Schöpfer um Erbarmen. Und dreimal wehe über den, gegen den es schreit und stöhnt in seiner Qual. Und er schritt weiter und berührte das Pferd, und das Tier erhob sich, und seine Wunden waren geheilt. Aber zu dem Manne sprach er: Gehe nun deinen Weg und schlage es künftig nicht mehr, wenn auch du Erbarmen zu finden hoffest.
Eine andere Stelle des Evangeliums Jesu schildert, dass er die Tiere wie seine kleinen Geschwister behandelte. Es heißt: Jesus kam in ein Dorf und sah dort eine kleine Katze, die herrenlos war, und sie litt Hunger und schrie zu ihm. Und er nahm sie hoch, hüllte sie in sein Gewand und ließ sie an seiner Brust ruhen. Und als er durch das Dorf ging, gab er der Katze zu essen und zu trinken. Und sie aß und trank und zeigte ihm ihren Dank. Und er gab sie einer seiner Jüngerinnen, einer Witwe mit Namen Lorenza, und sie sorgte für sie. Und einige aus dem Volke sagten: Dieser Mann sorgt für alle Tiere. Sind sie seine Brüder und Schwestern, dass er sie so liebt? Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, diese sind eure Mitbrüder aus der großen Familie Gottes, eure Brüder und Schwestern, welche denselben Atem des Lebens von dem Ewigen haben. Und wer immer für einen der Kleinsten von ihnen sorgt und ihm Speise und Trank gibt in seiner Not, der tut dieses mir. Und wer es willentlich duldet, dass eines von ihnen Mangel leidet und es nicht schützt, wenn es misshandelt wird, lässt dieses Übel zu, als sei es mir zugefügt. Denn ebenso, wie ihr in diesem Leben getan habt, so wird euch im kommenden Leben getan werden.
Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Aber als ich vor vielen Jahren diese Erzählungen aus dem Leben Jesu zum ersten Mal hörte, wie Jesus mit den Tieren umging, welche Liebe er zu ihnen hatte und wie er sich um sie kümmerte, da sind mir einfach die Tränen gekommen. Es war wie eine Befreiung. Als Kind habe ich schon die Tiere geliebt, aber ich bin nie mit der Diskrepanz klargekommen, auf der einen Seite die Tiere zu lieben und gleichzeitig eingeredet zu bekommen, dass man unbedingt Fleisch essen müsse, dass die Tiere dafür da seien und so weiter. Vielleicht kennen Sie das auch. Aber als ich diese Erzählungen über Jesus und die Tiere kennenlernte, blieb für mich eine ganz wichtige Frage übrig. Warum habe ich davon nichts gewusst? Warum wissen das überhaupt nur verhältnismäßig wenige Menschen? Seit Jahrhunderten werden Tiere gequält und getötet. Was wäre gewesen, wenn die Menschen von der Liebe Jesu zu den Tieren gewusst hätten? Und damit kommen wir zu der Frage, warum ist in der heutigen Bibel der Kirchen nichts davon zu lesen?
Die vier Evangelien der Bibel, wie sie heute allgemein bekannt sind, sind ja nicht als Wort Gottes vom Himmel gefallen. Sie wurden bekanntermaßen nicht von Jesus selbst geschrieben, wahrscheinlich auch nicht von seinen Jüngern, sondern entstanden circa ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod. Erst Mitte bis Ende des 2. Jahrhunderts wurde festgelegt, welche der damals zahlreich existierenden Evangelien, es waren die gebräuchlichsten, in die Bibel aufgenommen wurden. Das sind die Texte, die wir kennen. Viele andere kennen wir nicht. Die ersten Kirchenväter dagegen konnten wohl noch auf andere Quellen zurückgreifen, denn einige von ihnen plädierten ganz klar für den Verzicht auf Fleisch. Dazu gehörte auch Hieronymus, der viel mit der Übersetzung der Bibel befasst war und der heute als Kirchenvater und Heiliger verehrt wird.
Und Hieronymus kam zu dem Ergebnis, der Genuss des Tierfleisches war bis zur Sintflut unbekannt. Aber seit der Sintflut hat man uns die Fasern und die stinkenden Säfte des Tierfleisches in den Mund gestopft. Jesus Christus, welcher erschien, als die Zeit erfüllt war, hat das Ende wieder mit dem Anfang verknüpft, sodass es uns jetzt nicht mehr erlaubt ist, Tierfleisch zu essen. Hieronymus schien nicht nur Vegetarier, sondern ein echter Tierfreund gewesen zu sein. Denn der Überlieferung zufolge soll er einem Löwen einen Dorn aus der Pranke gezogen haben. Dieser wurde darauf zahm und ein treu ergebener Gefährte.
Und so wie Hieronymus sprachen sich auch weitere Kirchenväter für den Vegetarismus aus. Dazu gehört auch Johannes Chrysostomus, ehemals Erzbischof von Konstantinopel, der zum Beispiel Ende des 4. Jahrhunderts über eine Gruppe vorbildlicher Christen berichtete, ich zitiere, keine Ströme von Blut fließen bei ihnen. Kein Fleisch wird geschlachtet und zerhackt. Bei ihnen riecht man nicht den schrecklichen Dunst des Fleischmahles. Hört man kein Getöse und Wüstenlärm. Sie genießen nur Brot, das sie durch ihre Arbeit gewinnen, und Wasser, das ihnen eine reine Quelle darbietet. Wünschen sie ein üppiges Mahl, so besteht ihre Schwelgerei aus Früchten, und dabei empfinden sie höheren Genuss als an königlichen Tafeln.
Ein Zeitgenosse des Chrysostomos, Gregor von Nazianz, Kirchenvater aus Kappadokien und übrigens ein Lehrer des Hieronymus, sprach, die Schwelgerei in Fleischgerichten ist ein schändliches Unrecht, und ich wünsche, dass ihr vor allen Dingen bestrebt sein möget, eurer Seele eine Nahrung zu reichen, welche ewige Dauer hat.
Auch Basilius, der Große, der als eine der bedeutendsten Gestalten der Kirche gilt, schrieb zur gleichen Zeit, der Leib, der mit Fleischspeisen beschwert wird, wird von Krankheiten heimgesucht. Eine mäßige Lebensweise macht ihn gesünder und stärker und schneidet dem Übel die Wurzel ab. Die Dünste der Fleischspeisen verdunkeln das Licht des Geistes. Man kann beschwerlich die Tugend lieben, wenn man sich an Fleischgerichten und Festmahlen erfreut.
Das sind klare und eindeutige Aussagen. Stellen wir uns vor, wenn das die Kirchenführer heute von ihren Kanzeln verkünden würden. Welches Leid wäre den Tieren erspart geblieben, hätten die Kirchen über all die Jahrhunderte die vegetarische Ernährung gelehrt, die einigen der ersten Christen noch so vertraut war? Wo stünde die Erde heute? Es gäbe vielleicht keine Klimakatastrophe. Die Erde wäre gesund und könnte alle Menschen ernähren. Und jetzt fragt man sich unweigerlich, warum ist von dieser vegetarischen Lebensweise der Nachfolger Jesu heute so gut wie nichts bekannt?
Dazu haben sicherlich mehrere Faktoren beigetragen. Die ersten Christen lebten weit verstreut in kleinen Gruppen. In diese jungen Gemeinden flossen, vor allem dort, wo keine Augenzeugen Jesu wirkten, mit der Zeit wieder die alten kultischen Elemente hinein. Dazu gehörten die hierarchischen Strukturen, die Rituale und der Opfergedanke, der sowohl Juden als auch Römern vertraut war. Auch die Tradition des Fleischessens scheint sich auf diesem Weg durchgesetzt zu haben. Vermutlich war es damals wie heute. Die Menschen hörten einfach das, was sie hören wollten. Bis heute beruft sich die Mehrheit der kirchlichen Fleischesser auf eine Aussage von Paulus. Ich zitiere: Alles, was auf dem Fleischmarkte verkauft wird, esset, ohne zu untersuchen, um des Gewissens willen. Doch bei dieser Aussage ging es Paulus gar nicht um die Ernährung, sondern darum, dass es keinen Unterschied machte, für wen das Fleisch geopfert wurde. Außerdem darf man eines nicht vergessen. Das sind keine Worte des Jesus von Nazareth, sondern lediglich die Meinung des Paulus, der Jesus nicht erlebte. Doch selbst er schrieb direkt vor dieser Aussage: Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut.
Bedeutet das nicht, dass es für Paulus zwar kein Verbot gab, Fleisch zu essen, doch selbst für ihn war das Fleischessen damit noch lange nichts, das nützlich ist oder erbaut. Doch die Theologie hat einfach diesen Halbsatz von Paulus aus einem anderen Zusammenhang herausgerissen und missbraucht ihn bis heute als Legitimation für den unbeschränkten Fleischverzehr. Dabei unterschlägt sie, dass Paulus an anderer Stelle auch lehrt, dass er auf Fleisch verzichten würde, wenn jemand in der Gemeinde daran Anstoß nehmen würde. Einige der ersten Christen folgten Jesus treu nach. Sie waren also wie er Tierschützer, sie waren Pazifisten und Wehrdienstverweigerer. In den ersten urchristlichen Gemeinden wurden deshalb weder Soldaten noch Jäger aufgenommen. Doch die Mehrheit wollte es anders und die Mehrheit setzte sich schließlich durch. Wahrscheinlich auch bei der Auswahl der Texte, die in die Bibel aufgenommen wurden. Einige der ernsthaften Nachfolger Jesu wurden gezielt verfolgt und ausgemerzt bzw. zum Schweigen gebracht. Und so ging die hohe Ethik und Moral, die Jesus lehrte, mehr und mehr verloren. Es entstand im Laufe der Zeit eine äußere Religion mit hierarchischer Struktur, mit Ritual- und Kulthandlungen, die sich von ihren ursprünglichen Idealen weit entfernt hatten.
Und diese neue Religion instrumentalisierte Kaiser Konstantin, indem er sie zur Staatsreligion im römischen Imperium ausrief. Ab dem Jahr 313 bevorzugte er massiv diese neue Kirche und erließ im Jahr 326 das sogenannte Heretikergesetz, mit dem er die urchristlichen Bewegungen verfolgte. Von Konstantin ist überliefert, dass er den auf Alkohol verzichtenden und vegetarischen Irrlehrern flüssiges Blei in den Hals schütten ließ. Seit Konstantin konnte es also sogar lebensgefährlich sein, sich zu der vegetarischen Minderheit zu bekennen. Das erklärt, warum heute so wenig von der Tierliebe Jesu und der fleischlosen Ernährung bekannt ist. Die Minderheiten spalteten sich ab und aus den Minderheiten wurden die sogenannten Ketzer. Der erste Ketzer, den die Kirche im Jahr 385 in Trier hinrichten ließ, war der Spanier Priscillian, zu dessen Lehre die Achtung vor der Schöpfung und der Verzicht auf Fleischnahrung gehörten.
Die Kirche begann, das Wissen um die Liebe Jesu zu den Tieren und alle, die sich daran hielten, immer weiter auszumerzen. Parallel dazu wurde das theologische Lehrgebäude gegen die Tiere festgeschrieben. Schon Augustinus, übrigens der Lieblingstheologe Papst Ratzingers wie auch Martin Luthers, zeigte im 4. und 5. Jahrhundert seine kaltherzige und brutale Einstellung gegenüber den Tieren, als er schrieb: Aus ihren Schreien können wir ersehen, dass Tiere qualvoll sterben. Aber das tangiert den Menschen nicht, denn das Tier entbehrt einer vernünftigen Seele.
Thomas von Aquin, bis heute als wichtigster katholischer Kirchenlehrer anerkannt, präzisierte im 13. Jahrhundert: Wir glauben, dass allein der Mensch eine substanzielle, das heißt durch sich lebendige Seele besitzt, während die Seelen der Tiere in den Körpern zugrunde gehen. Soweit das Zitat von Thomas von Aquin. Und solche Urteile, bis heute hochgelobter Kirchenlehre, schufen die Grundlage für den grausamen Umgang der Menschen mit den Tieren und die Verfolgung all derer, die sich für die Tiere einsetzen.
Und liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, das Wort Verfolgung ist hier wörtlich zu nehmen. Priscillian war nur der erste vegetarische Ketzer, der hingerichtet wurde. Auf der Synode von Braga in Portugal im Jahr 561 wurde dann der Bannfluch ausgesprochen über jeden, der wie Priscillian Fleischspeisen für unrein hält und deren Verzehr ablehnt. Dort heißt es: Wenn jemand Fleischspeisen, die Gott den Menschen zum Genuss gegeben hat, für unrein hält und auf sie verzichtet, der sei mit dem Bannfluch belegt. Ein päpstlicher Bannfluch ist eine Art Todesurteil, denn der Verbannte wurde aus der Gesellschaft ausgeschlossen, er verlor alle Rechte und jeder durfte ihn straflos töten.
Der Papst zielte mit seinem Bannfluch vor allem auf die urchristlichen Manichäer, denn diese erklärten zum Beispiel: Da der Mensch essen muss, um auf Erden leben zu können, ist es besser, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die viele Lichtanteile enthalten, wie etwa Obst in leuchtenden Farben, Melonen, Kürbis und Gurken. Strikt zu meiden sind dagegen Fleisch und Wein. Die Manichäer wurden genauso verfolgt und umgebracht wie alle anderen, die es wagten, die Lehre des Jesus von Nazareth in die Tat umzusetzen.
Im Mittelalter lässt die kirchliche Inquisition schließlich Menschen aufhängen, die sich weigerten, Tiere zu töten. Als Beweis ihres rechten römisch-katholischen Glaubens mussten Verdächtige zum Beispiel öffentlich ein Tier schlachten. Der Philosoph Graf von Hönsbrüch schreibt: Durch eine Bischofsversammlung in Goslar im Jahr 1051 wurden mehrere als Ketzer zum Tode verurteilt, weil sie sich geweigert hatten, Hühner zu töten. Denn es entspräche den Anschauungen der Katharer, keine Tiere zu töten. Noch aus dem 13. Jahrhundert ist überliefert, dass zwei Frauen in Südfrankreich als Ketzerinnen überführt und hingerichtet wurden, weil sie sich weigerten, einen Huhn zu töten.
Und heute? Heute werden von der Kirche zwar Tiergottesdienste oder Kirchentage für Mensch und Tier akzeptiert, aber an der Tierverachtung, die den Missbrauch und das Töten von Tieren bis heute zulässt, hat sich in der Kirche nichts geändert. Und wissen Sie, liebe Mitmenschen, was besonders makaber ist? Ausgerechnet die sogenannten christlichen Feiertage, Weihnachten und Ostern, wurden zu den größten Schlachtfesten. Jesus von Nazareth kam unter den Tieren im Stall zu Bethlehem zur Welt. Die Tiere gaben ihm ihre Futterkrippe und schenkten ihm Wärme. Und zum Dank dafür werden die Tiere heute zu Weihnachten massakriert.
An Ostern ist es nicht anders. Jesus starb den qualvollen Kreuzestod, da die Menschheit ihn und seine revolutionäre Lehre nicht angenommen hatte. Er starb etwa zur gleichen Zeit wie die unschuldigen Lämmer, die zum damaligen Passafest geopfert wurden. Und heute, bis heute, opfern Kirchenchristen für ihren Gaumengenuss unzählige unschuldige Tiere. Das ist doch ein eklatanter Missbrauch des Namens des Jesus des Christus, der selbst die Tiere liebte und für sie eintrat.
Aber wer weiß das schon? Und genau darin liegt das Problem. Das Wissen um die Tierliebe Jesu wurde den Menschen jahrhundertelang verschwiegen. Ein Katholik hat sich dem Papst im Vatikan zu unterwerfen, wo ein eigener Bauernhof und die päpstliche Metzgerei Papst Ratzinger mit Fleisch und Wurstwaren beliefern.
So manche Kirche scheint sich noch heute an dem alten Tieropferkult zu orientieren. Beim Handwerkerfest auf der Dombaustelle in Hildesheim, also mitten im Dom, wälzte sich, wie das Bistum stolz meldete, ein Spanferkel im eigenen Sud. Und es war nicht das einzige Tier, das an diesem Abend der Gaumenlust geopfert wurde. Kein Wunder, dass bis heute die Metzger mit kirchlicher Legitimation das Osterlamm mit der Auferstehungsfahne, ein Symbol für Christus, im Wappen tragen. Und das ist wieder ein Hohn auf Jesus von Nazareth, der die Tiere liebte.
Aber es ist nicht nur die katholische Kirche. Pfarrer und Priester beider Konfessionen segnen bei Hubertusmessen Jäger, Jagd und die getöteten Tiere. Nicht genug, dass die Kirche den Terror, den Krieg gegen die Tiere segnet. Auch Pfarrer und Priester, die gleichzeitig Jäger sind, sind keine Seltenheit.
Sogar bei der Einweihung von Tierversuchszentren sind segenspendende Pfarrer zur Stelle. Dem Mammon dienend verkaufte zum Beispiel die evangelische Kirche in Hannover ein Kirchengrundstück an einen Pharmakonzern, der dort ein Forschungszentrum errichtete, um dort auch Tierversuche durchzuführen. Und von Papst Ratzinger wurde der für seine Versuche an Affen bekannt gewordene Tierversuchsideologe Professor Dr. Med. Wolf Joachim Singer Ende 2011 sogar zum Konsultor des päpstlichen Kulturrates ernannt. Das mag die päpstliche Unkultur sein, doch mit der hohen Ethik und Moral der feinen Kultur des Jesus von Nazareth hat das nichts zu tun.
In den Lehrsätzen der Kirche ist die Missachtung der Tiere bis heute festgeschrieben. Die lebensverachtenden Formulierungen im katholischen Katechismus 1992 vom damaligen Kardinal und jetzigen Papst Ratzinger maßgeblich mit herausgegeben, sprechen Bände. Tiere stünden demnach unter der Herrschaft des Menschen. Deshalb dürfe man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Auch medizinische und wissenschaftliche Versuche sind in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig, lehrt die Vatikankirche.
Die Lutherkirche zeigte 1991 in einem Diskussionsbeitrag des Wissenschaftlichen Beirats des Beauftragten für Umweltfragen des Rates der EKD unter dem Thema »Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf« ihre tierfeindliche Einstellung. Von der unveräußerlichen Würde und dem uneingeschränkten Lebensrecht jedes Einzelnen kann nur beim Menschen die Rede sein, heißt es dort. Die Metzger, Jäger und die Massentierhalter erhalten von der Lutherkirche ihren Segen. In dem Beitrag heißt es weiter, ich zitiere: Wenn Menschen von der Tötung tierischen Lebens leben, dann ist dies wohl ein Zeichen der, in der Sprache der Theologie, gefallenen Welt, jedoch nicht in sich bereits individuelle Schuld und Belastung des Gewissens.
In diesen Aussagen wird deutlich, dass die Kirchen bis heute gegen die Tiere sind. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Tierliebe Jesu verheimlicht wurde. Da nützt es dann auch nichts, wenn die Kirchenvertreter in den Medien ab und zu schöne Worte machen, zum Beispiel, man müsse die Schöpfung bewahren. Oder haben wir vielleicht die Meldung übersehen, dass die Kirchenoberen fordern, sofort die Massentierhaltung einzustellen und nach mit dem Fleischessen aufzuhören? Wo war die Meldung, dass die Priester jetzt alle nach und nach Vegetarier werden? Wo war der Appell an die Industrie, ab sofort auf Tierversuche zu verzichten? Wo der Appell an die Jäger, ihre Gewehre niederzulegen und die Tiere in Wald und Flur leben zu lassen? Ich habe davon nichts gehört.
Wir haben heute einige historische Quellen zitiert, die belegen, dass Jesus die Tiere liebte und Vegetarier war. Doch in unserer Zeit sind wir nicht mehr auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse angewiesen. Durch eine ganz andere Quelle erfahren wir heute, wie Jesus wirklich lebte und was er uns Menschen zu sagen hatte und heute zu sagen hat. Es ist die Quelle der göttlichen Weisheit, die durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für unsere Zeit sprudelt. Durch sie offenbart sich die göttliche Welt seit mehr als 37 Jahren. In dieser Zeit sind auch zahlreiche Bücher und Broschüren aus der göttlichen Weisheit erschienen. Zum Beispiel die beiden Broschüren »Tiere klagen, der Prophet klagt an« und »Der Mord an den Tieren ist der Tod der Menschen«, die beide in 14 Sprachen übersetzt und 100.000-fach verbreitet wurden.
Das zentrale Werk, in dem wir heute in einer bisher nie vorhandenen Dimension die Bedeutung des Lebens Jesu erfahren, ist die große Christus-Offenbarung, das ist mein Wort. Es ist ein Werk, das weit über den Inhalt der Bibel hinausgeht. Aufbauend auf dem Evangelium Jesu, aus dem wir heute bereits einiges vorgelesen haben, offenbarte Christus durch Gabriele Einzelheiten seines Lebens. In diesem Offenbarungswerk wird auch deutlich, dass Christus nicht nur für uns Menschen kam, sondern auch, um die Tiere von ihrem Leiden zu befreien.
Zwei Auszüge, die das deutlich machen, dürfen wir heute vorlesen. Als Jesus von Nazareth sprach ich zu vielen Menschen vom Gesetz des Lebens, so auch von den Tieren, die ähnlich wie die Menschen Schmerz, Leid und Freude empfinden. So wie der Mensch nicht gegen, sondern für seinen Nächsten sein soll, soll er auch für die Tiere sein und ihnen gegenüber Verantwortung tragen, da sie dem Menschen dienen. Immer wieder lehrte ich die Menschen, dass auch die Tiere Geschöpfe Gottes sind, die der Mensch nicht missachten, sondern lieben soll.
An einer anderen Stelle dieser mächtigen Christus-Offenbarung heißt es, viele Tiere nehmen die Schwingungen der Menschen an und verhalten sich ähnlich wie die Menschen. Ändert sich der Mensch und lebt er nach dem göttlichen Gesetz, dann werden auch die Tiere wieder zutraulich und werden des Menschen Freunde sein.
Liebe Mitmenschen, Jesus von Nazareth liebte die Tiere und er lehrte die Menschen die goldene Regel, auch gegenüber den Tieren zu leben. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, auch keinem Tier und keiner Pflanze. Diese Wahrheit wurde, wie so vieles, von den kirchlichen Institutionen verheimlicht. Sie wurde verdreht und vielfach ins Gegenteil verkehrt. Wenn Sie die Wahrheit über das Leben des Jesus von Nazareth erfahren möchten, was seinen Umgang mit den Tieren betrifft, und auch, was sein Leben und seine Lehre wahrlich bedeutet, dann dürfen wir Ihnen die große Christus-Offenbarung, das ist mein Wort, ans Herz legen. Mit einem Satz aus diesem göttlichen Offenbarungswerk möchten wir diese Sendung beenden. Christus spricht, was der Mensch den Tieren antut, das tut er sich selbst an. Denn das Leben, Gott, ist in allen Lebensformen. Gott gab den Menschen nicht das Recht, sich über das Tier zu stellen. Er gab ihnen das Gebot, das Leben zu lieben, einerlei, in welcher Form es sich offenbart. Mit diesen Gedanken dürfen wir uns von Ihnen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, verabschieden. Ein herzliches Gott zum Gruß und auf Wiedersehen.